Generell geht es darum, in einen bestimmten Stoffwechselzustand zu kommen, die sogenannte Ketose, und das ist eben da namensgebend für diese Ernährungsform. Die Ketose ist das Markenzeichen des Fastenstoffwechsels. Das heißt, wenn ich 2-3 Tage nicht esse, faste oder sehr wenig esse, dann bin ich auch in Ketose.
Echte Professionals liefern einen ungefilterten Blick in ihr Wirkungsfeld. Artgerecht Health Nerds. Pro Edition.
Ketogene Ernährung. Low Carb, das ist unser Thema in dieser Health Nerds Pro Edition. Und wir haben einen ganz großartigen Gast. Ich freue mich sehr. Sie hat einen vollen Terminkalender, tanzt, wie man so schön sagt, auf 1000 Hochzeiten und ist viel beschäftigt und unterwegs und hilft Menschen dabei, die richtige Ernährung zu finden und ihr Leben ja so umzustellen, dass sie im modernen Alltagsleben, das wir alle haben, sich gut und gesund ernähren und das Maximale an Energie aus ihrem Körper rausholen, um eben gut zu funktionieren. Julia Tulipan, ich freue mich sehr, dass du da bist. Servus zu euch. Nach Niederösterreich bist du, gell?
Ja, vielen Dank für die Einladung. Genau, ich bin am Rand von Wien zu Hause, also das Beste beider Welten quasi darf ich genießen.
Ja, super, sehr schön. Und Matthias Baum aus dem Health Nerds Wissenschaftsteam ist natürlich auch da. Matthias, zu dir nach Hamburg. Moin, moin.
Moin. Nur ein Moin.
Nur ein Moin. Ah, siehst du, ja, ja. Hier, die Nicht-Hamburger, die sagen ja, ja, immer Moin, Moin, gell? Ja, 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 so ist es, siehst du. Also, Leute, wir sind hier zu dritt in dieser Konstellation und wollen unserer Community bei den Health Nerds einen Einblick geben in Low-Carb-Ernährung oder wie es auch heißt, ketogene Ernährung. Julia, du bist gelernte oder studierte Biologin, du bist Master of Science in klinischer Ernährungsmedizin. Und du hast dich seit vielen, vielen Jahren dem Low-Carb-Thema und der ketogenen Ernährung verschrieben. Du hast einen tollen Blog, juliatulipan.com, wer da mal reingucken will. Da gibt's viele, viele Infos, Rezepte, Wissen rund um ketogene Ernährung und Low-Carb. Und wir müssen es an dieser Stelle nennen, du bist quasi auch Podcast-Kollegin. Du hast einen wöchentlichen Podcast, der Evolution Radio Show heißt. Erklär uns kurz, warum heißt der Radio Show? Warum hast du ihn so genannt?
Ja, wie ich gestartet bin mit dem Podcast, das war 2015, da war Podcast noch ganz jungfräulich quasi im deutschsprachigen Raum. Jeder, der sagt Podcast, was ist das? Und deswegen dachte ich, mit Radio, da können die meisten noch was anfangen, was man sich da vorstellen kann. Und deswegen ist es die Evolution Radio Show geworden.
Super. Ja, in Österreich war das vielleicht so. Wir Deutsche waren da schon einen Ticken weiter vorne. Da wusste man schon 2015, was Podcast ist, oder?
Aber Felix, man merkt, du schaust auf die technische Frage und ich finde es natürlich spannend zu hören, dass es die Evolution Radio Show ist. Von daher glaube ich, haben wir viele spannende Synergien heute, die wir finden werden.
Absolut, ja. Denn wir wollen über ketogene Ernährung sprechen und wollen natürlich auch gucken mit Matthias Baum zusammen, wie passt das Konzept einer also sehr fettreichen Ernährung und einer sehr wenig kohlenhydratreichen Ernährung, wie passt das zusammen mit unserem Bauplan, unserem menschlichen evolutionären Bauplan. Wir schauen ja hier immer durch die artgerechte Brille und wollen gucken, also der Mensch als Lebensform, genau wie ein Tier eine für ja, ihre Art gerechte Ernährung hat, so hat auch der Mensch eine für seine Art perfekte, optimale Ernährung. Und da wollen wir eben schauen, kann ketogen wirklich funktionieren? Was hat es für Stärken, was hat es vielleicht auch für Schwächen? Und ich bin sicher, da haben wir heute hier die genau richtigen Gesprächspartner. Julia, lass uns mal ganz vorne anfangen. Ketogene Ernährung, Low Carb, also wenig oder kaum Kohlenhydrate. Wie sieht diese ketogene Ernährung aus? Was isst man da und was lässt man weg?
Ja, also vielleicht ganz kurz zu, also Low Carb kann viel bedeuten, muss man mal anfangen. Und Keto ist quasi eine Spezialform der Low-Carb-Ernährungsformen. Deswegen gibt es auch ganz viel Verwirrung und viele bringen auch diese Begriffe durcheinander. Das heißt, wenn wir von Low-Carb sprechen, heißt noch lange nicht, dass wir von Keto sprechen. Und Keto ist sehr speziell definiert. Es ist eben, wie du schon richtig sagst, eine kohlenhydratreduzierte Ernährungsform, die eiweißadäquat ist. Also Protein wird dem Bedarf entsprechend bilanziert. Und dementsprechend, wenn ich Kohlenhydrate reduziere, darf ich auf eine andere Energiequelle zugreifen und das ist dann Fett. Dementsprechend erhöht man den Fettanteil in der Ernährung. Und generell geht es darum, in einen bestimmten Stoffwechselzustand zu kommen, die sogenannte Ketose, und das ist eben der namensgebend für diese Ernährungsform. Diese Ketose kann ich messen, das heißt, ich kann wirklich quantitativ und qualitativ nachweisen, ob jemand in Ketose ist, nämlich über das Blut. Da kann ich diese Ketonkörper auch messen. Das sind quasi kleine Energiemoleküle, kann man sich vorstellen, die Leber, in erster Linie die Leber, aber auch andere Organe produziert, wenn wir in dieser speziellen Stoffwechsellage sind. Und das ist schon mal der Unterschied zu allen anderen Ernährungsformen. Das heißt, ich kann es nachweisen, ich kann es messen, ob ich mich da wirklich drin aufhalte. Und die Ketose ist etwas, was wir natürlicherweise machen. Wahrscheinlich war jeder von uns eigentlich schon mal in Ketose. Wahrscheinlich bei der Geburt. Das wissen viele nicht, dass wir in Ketose auf die Welt kommen. Und wenn wir gestillt werden, auch Ketone produzieren. Das heißt, es ist auch daher schon ein Zustand, den wir kennen. Oder wenn man vielleicht fastet, und da kennt man es auch her. Also die Ketose ist das Markenzeichen des Fastenstoffwechsels. Das heißt, wenn ich 2-3 Tage nicht esse, faste oder sehr wenig esse, dann bin ich auch in Ketose. Und das ist quasi jetzt grob umrissen, was Ketose und ketogene Ernährung ist. Und im Wesentlichen ist es so, dass ich durch eine Ernährungsmodifikation in diesen Zustand komme, ohne zu fasten. Das ist die ketogene Ernährung. Mhm. Und deswegen heißt die auch fastenimitierende Ernährung oder Fasting-Mimicking Diet. Und da hat ihren Ursprung sozusagen.
Lass uns direkt mal zu deinem Ursprung und der ketogenen Ernährung zurückspringen. Was war für dich der Punkt in deinem Leben, wo du gesagt hast, das ist das Thema, das ich inhaltlich, beruflich ja auch begleiten möchte und was auch für mich selber als Konzept der Ernährung funktioniert? Warum ausgerechnet die ketogene Ernährung und nicht eine von den vielen anderen Ernährungsformen, die es gibt?
Ui, ja, quasi eigentlich eine ganz lange Geschichte, aber ich werde es natürlich abkürzen aufgrund der Zeit. Ich habe so wie viele, viele andere eine ganz lange Diätgeschichte hinter mir. Nicht unbedingt, weil ich jetzt schwer übergewichtig war, aber halt einfach nicht zufrieden mit meinem Körper und sehr viel ausprobiert habe. Im Nachhinein gesehen ganz viel natürlich Raubbau auch betrieben an meinem Körper. Ich war lange Zeit fast vegan. Ich habe sehr unterkalorisch gegessen. Ich habe Fett gemieden. Ich habe jedes Kalorien gezählt, das in meinen Körper rein ist. Ich habe ganz, ganz viel Sport gemacht und am Ende war ich komplett fertig und kaputt. Und da war dann der Moment, wo ich begonnen habe, das Ganze zu hinterfragen und zu sagen, okay, komisch, ich mache alles so, wie man es machen soll, aber es geht mir immer schlechter. Nicht nur gewichtsmäßig, sondern auch Depressionen, chronische Rückenschmerzen, Kopfschmerzen, also Akne auf einmal bekommen als Erwachsener quasi. Also ganz, ganz viele Themen, die ich überhaupt nicht mit Ernährung in Kontext gebracht habe zu dem Zeitpunkt. Ja. Und dann habe ich quasi mich auf meine Biologiewurzeln besonnen und mal überlegt, wie du sagst, was ist denn artgerecht? Wofür sind wir gemacht? Gibt es da Studien? Gibt es da Daten? Was hat uns zu dem gemacht, was wir heute sind? Und das war meine Sprache, die habe ich verstanden, das als Biologin. Und da habe ich ein ganz tolles Buch gefunden, Gary Taubes, Good Calories, Bad Calories. Und der hat eben meine Sprache von Evolution und artgerechter Ernährung gesprochen. Und das hat für mich Sinn gemacht. Und das war für mich so der Startschuss mal in Richtung Paleo-Ernährung, Low Carb. Und dann als weiteres Tool, das ich gebraucht habe für mich, war die ketogene Ernährung. Weil ich einfach schon so viel falsch gemacht habe in meinem Leben, dass für mich das richtige Stoffwechselwerkzeug war. Und das hat mich einfach fasziniert, auch aus einem wissenschaftlichen Kontext heraus, weil die ketogene Ernährung einen ganz besonderen Stellenwert unter allen Ernährungsformen hat, weil sie eine eigentlich als medizinische Intervention seit über 100 Jahren eingesetzt wird bei Epilepsie, und zwar da, wo Medikamente nicht mehr helfen. Und das hat mich fasziniert. Ich kann was messen, ich kann diese Stoffwechselprozesse nachweisen, ich kann mir anschauen, was es auf Zellebene macht. Und das hat mich halt fasziniert, weil ich auch so ein bisschen ein Science-Nerd.
Super, da bist du also perfekt hier bei uns aufgehoben, bei den Health-Nerds. Matthias, jetzt wollen wir mal, und Julia hat ja gerade schon auch diese evolutionäre Brille und den evolutionären Blick als Biologin, hat sie ja auch eingangs gesagt, hat sie ja auch immer diesen ganzheitlichen Blick auf Körper und Geist und wo kommen wir her und wie funktioniert unser Organismus. Dennoch, wenn ich in unsere Health Nerds Folgen mich reindenke, was wir über Ernährung auch von dir und von den Kollegen schon gelernt haben, dann ist die ketogene Ernährung schon anders als eine von dir, sagen wir mal, als artgerechte Ernährung bezeichnete Ernährung. Wo Klar. würdest du die größten Unterschiede sehen und wo würdest du vielleicht auch Themen sehen, wo du sagst, naja, da habe ich zumindest ein paar Fragezeichen, ob das für jeden und für jeden Körper so optimal am Ende wirklich ist.
Also Julia hat gerade schon einen wichtigen Punkt erwähnt, also wo eine ketogene Ernährung herkommt, also auch in dem medizinischen Einsatz, und da ist die Datenlage relativ klar, erstmalig mit dem Thema der Epilepsien in der Untersuchung, also therapieresistente Epilepsien und der Einsatz der ketogenen Ernährung und natürlich mittlerweile ein breites Spektrum auch an anderen, auch neurodegenerativen Erkrankungen, wo ketogene Ernährung mit eingesetzt wird. Jetzt hat Julia einen wichtigen Punkt für mich auch eben nochmal genannt, mit dem das Fasten imitiert wird letztendlich, weil wir auf Stoffwechselprozessebene den gleichen Weg letztendlich mitverfolgen, wie er über das Fastenthema auch mit entstehen kann. Und jetzt komme ich zu der Synergie. Ich verstehe den Einsatz, ich habe es bei mir in der therapeutischen Praxis durchaus auch, dass ich sehr konkret auch sage, in der bestimmten Indikation würde ich auf jeden Fall auf eine ketogene Ernährung setzen. Zum Schluss ist die Frage, was passt zu mir persönlich selbst? Was passt etwas besser? Im Grundsatz, und die Synergie ist identisch, weil wir wollen, also die Ketose, die Julia angesprochen hat, das ist der entscheidende Prozess, den wir über Fasten, wenn wir über intermittierendes Fasten sprechen beispielsweise, ja auch immer wieder mit aufgreifen. Das heißt, wir wollen, dass Ketonkörper, diese Energiepaketchen gebildet werden. Und das kann ich entweder über die Veränderung der Zusammensetzung meiner Makronährstoffgruppen oder und in der Kombination oder allein für sich alleinstehen mit Fastenperioden mit einzubauen. Alles, das in meiner Zelle und in meinen Mitochondrien letztendlich sich der Energiestoffwechsel etwas verändert. Das heißt letztendlich, dass die Mitochondrien und dieser sogenannte Zitratzyklus, da kann Julia viel mehr zu erzählen, aber dass der richtig funktionieren kann, der braucht immer etwas Kohlenhydrate. Und wenn ich die reduziere, dann fallen Abbauprodukte letztendlich an, die wir als Ketonkörper beschreiben können. Der Effekt ist letztendlich der gleiche, um den es geht. Wir wollen metabolisch flexibel werden. Den Begriff haben wir schon häufig hier, Felix, gestresst und haben schon häufig zugesprochen.
Ja, muss man kurz einmal auch nochmal erklären. Also, ja. Dass der Körper schnell und flexibel umschalten kann, woher beziehe ich meine Energie?
Ganz genau.
Ziehe ich sie aus Zucker oder ziehe ich sie aus Fett? Wir haben im Kontext von Sport, von Ausdauersportlern darüber mehrmals gesprochen. Der schnelle Wechsel, und das ist etwas, glaube ich, was uns Urmenschen ausgezeichnet hat, dass wir sehr flexibel auf verschiedene Energiesorten und Formen in unserem Körper zurückgreifen konnten.
Weil wir es mussten und es sich so im Laufe der Evolution entwickelt hat. Sonst könnte es ja gar nicht so funktionieren. Und das ist einfach der evolutionär entwickelte Biologie, in der wir funktionieren. Und jetzt kommen wir zu dem Thema, wenn wir die evolutionäre Brille, die Julia auch gerne aufzieht, uns anschauen, dass wir in einen Mismatch typischerweise wieder geraten sind. Das heißt, die Umstellung, auch der Weg dorthin, wir versuchen es ja auch kleinteiliger, teilweise auch Leuten Empfehlungen eben mitzugeben. Aber um in diese Stoffwechselflexibilität wieder reinzukommen, gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Und das ist aber das übergeordnete Ziel. Und das ist letztendlich auch das, was, und das ist ja das Spannende, da kann jetzt Julia, glaube ich, gleich noch mehr zu sagen, was dann passiert, wenn man in der Ketose auch wirklich mal gelangt und was das mit dem Hirnstoffwechsel macht und wie es einem dabei geht.
Ja, Julia, spielen wir direkt den Ball rüber zu dir. Du lebst wie lange jetzt schon mit einer ketogenen Ernährung? Wie lange machst du das schon?
Ich mache das schon 10 Jahre.
Wow, also wirklich.
Aber war auch ein Weg, ja.
Ja, super. Also 10 Jahre ist natürlich auch ein langer Zeitraum, wo du selber auch natürlich dich selbst, deinen Körper gut beobachten konntest und sicherlich auch verschiedene Sachen probiert hast. Aber gib uns mal direkt an das, was Matthias sagt, einen Einblick. Wie müssen wir uns die Veränderung vorstellen? Was hat sich bei dir zum Positiven seit dieser ketogenen Ernährung gewandelt?
Ja, voll gern. Auf jeden Fall wollte ich nur noch mal unterstützen, dass es eben wirklich um diese metabolische Flexibilität geht und die wieder zu erlangen. Was für mich persönlich jetzt der Fall war, war, dass ich rückblickend gesehen eigentlich so auch schon am Weg zum Prädiabetes war, obwohl ich quasi alles richtig gemacht habe, so wie man es machen soll. Und natürlich gibt's von mir jetzt keinen Klon, der weitermacht und ich weiß nicht, wo ich wäre, wenn ich nichts verändert hätte. Aber für mich waren die Veränderungen jetzt gar nicht initial gleich mal Keto, sondern wie gesagt, das war ja ein graduelles Lernen, ein Tweaken, ein Ausprobieren, meine individuelle Lösung zu finden. Und das möchte ich auch ganz normal unterstreichen, ist wirklich, dass da für jeden andere Werkzeuge passend sind. Und es nicht die eine Sache gibt und jeder muss jetzt Keto machen. Also das möchte ich überhaupt nicht, dass rüberkommt, sondern das ist wirklich ein sehr individueller Weg. Und für mich da, wo ich war, war es dann im Endeffekt das Richtige. Ja? Und für mich, mein Blutzucker hat sich deutlich verbessert und ich track das immer sehr gern über diesen kontinuierlichen Glukosesensor, wo man unglaublich viel lernen kann über sich. Mein Insulin ist runtergegangen. Und da sind wir eben schon dabei, wie messe ich Flexibilität, woher weiß ich, wo ich auf dieser Skala zum Diabetes bin, weil wenn die Diagnose Diabetes kommt, bin ich eigentlich schon seit 15 Jahren insulinresistent. Ja, das heißt, dann kann ich schon viel, viel früher ansetzen und mir zum Beispiel nüchtern Insulin anschauen oder den sogenannten HOMA-Index ausrechnen. Das ist ein Wert, der Glucose und Insulin in ein Verhältnis setzt. Und da könnte ich schon viel, viel früher erkennen, ob ich schon am Weg zur Insulinresistenz bin und wo ich da aufgestellt bin. Das heißt, für mich hat sich verändert, dass also die Stimmung, das war eklatant. Das hat sich innerhalb von 2-3 Wochen massiv verändert und da war ich noch weit weg von Keto, da habe ich mal nur Getreide weggelassen. Ja. Und das war wohl für mich einfach ein Trigger, das mir nicht gut tut. Und das ist dann sogar, obwohl ich niemandem gesagt habe, dass ich das jetzt verändert hatte, hat mich meine Mom angesprochen, fragt, was mit mir los ist, weil ich auf einmal so gut drauf bin. Ja. Also Stimmung hat sich verbessert, die Rückenschmerzen waren weg. Und dann ist mir erst aufgefallen, dass ich habe ja dauernd Blähungen gehabt. Ja. Und vielleicht, ich dachte, das ist was Normales, weil jeder hat ja Blähungen. Aber wir sagen immer ganz gern, es gibt ein Leben nach dem Furz. Ja. Also Blähungen zu haben, ist quasi nicht normal, dass man jeden Tag Blähungen hat. Und das wusste ich gar nicht, dass es ohne dem auch geht. Und dann sind auf einmal meine Rückenschmerzen verschwunden. Und ihr müsst euch vorstellen, ich konnte mich nur mehr aus dem Bett aufsetzen, indem ich mich an meinem Knie festgehalten habe. So schlimm war das. Ich habe jeden Tag Schmerzmittel nehmen müssen mit Anfang 30. Und da fragt man sich dann schon, okay, wie soll das weitergehen? Aber ich war sportlich. Ich habe 4-mal die Woche Thai-Boxen gemacht. Ich bin laufen gegangen. Also ich habe das ganze Programm gemacht. Ja. Und dann ist mir jetzt erst im Laufe meiner vielen Jahre, jetzt, mit dem ich mich mit dem Thema beschäftige, aufgefallen, dass natürlich Darmentzündungen und Rückenschmerzen ganz eng zusammenhängen. Ja. Und natürlich auch depressive Verstimmungen mit Entzündung, mit Inflammation, mit Verschiebungen im Mikrobiom. All das hängt zusammen. Das war mir damals nicht bewusst. Ich habe es nur wahrgenommen, dass es anders ist. Ja. Und was einer der größten Themen, die für mich schon war, ich habe gesagt, ich war schon, muss man fast sagen, essgestört. Vor lauter Angst, was zu essen oder die Unsicherheit, darf ich denn das noch essen? Weil ich war ständig hungrig. Natürlich, wenn ich mich nur von nichts ernähre und Fett meide, hatte ich überhaupt kein Vertrauen in meinen Körper. Und das ist wieder zurückgekommen. Und das würde sagen, das ist vielleicht eines der schönsten Dinge. Jetzt, abgesehen natürlich, Rückenschmerzen weg ist auch schön, aber dass ich so einen natürlichen Umgang mit Essen wieder haben kann, dass ich meinem Gefühl vertrauen kann von Hunger und Sättigung, dass sich das wieder reguliert hat, was ich mir jahrelang nicht vorstellen habe können, dass das überhaupt möglich ist. Ja. Und es wird einem auch so suggeriert, weil es heißt ja, du musst ja Kalorien zählen, weil anders geht's ja nicht. Aber tatsächlich ist es so, wenn ich mich artgerecht ernähre oder für meine persönlichen Bedürfnisse richtig ernähre, dann folgt alles andere. Kalorien werden sich von selbst regulieren. Das passiert nicht von heute auf morgen. Das ist ein langer Weg. Aber es ist wieder möglich. Und ich glaube, das ist für mich eines der größten Erleichterungen und Lebensqualität, das ich vorher nicht kannte.
Also Julia, sehr inspirierend und toll, wirklich aus erster Hand mal zu hören von jemandem, der diesen Leidensweg auch irgendwie hatte und der da für sich selber eine Lösung gefunden hat, die so unglaubliche Veränderungen bringen können. Und ich weiß, es wird viele geben, die werden sagen, und das alles nur, weil du im Grunde deine Ernährung umgestellt hast. Ja, also so simpel kann es eigentlich sein, auch wenn wir alle natürlich wissen, was es durchaus bedeutet. Aber trotzdem, also ich will nochmal über diese Vorteile der ketogenen Ernährung sprechen. Ihr habt gesagt, eingangs, also den Ursprung hat das vor etwa 100 Jahren gefunden zur Epilepsiebehandlung. Mittlerweile weiß die Wissenschaft, es hat viele Vorteile. Gewichtsverlust oder sagen wir mal nicht nur Gewichtsverlust, sondern das sich Einpendeln des Körpers auf ein Idealgewicht, auf ein Normalgewicht, das ist Teil des Effekts einer ketogenen Ernährung. Der stabile Blutzuckerspiegel, du hast es genannt, du warst im Grunde auf dem besten Weg zu Diabetes Typ 2. Eigentlich ein Thema, Matthias, über das wir hier bei den Health Nerds fast in jeder Folge sprechen. Die Zahlen explodieren seit einigen Jahren immer mehr. Selbst Kinder und junge Leute erkranken an Diabetes Typ 2. Vor allem, und das ist wahrscheinlich der größte Treiber, weil einfach viel zu viel Zucker konsumiert wird. Du hast darüber gesprochen, dass es viele, viele positive Effekte hatte, auch auf deinen Körper, auf Schmerzen. Ich habe auch nochmal geschaut, es gibt Studien, die sagen, dass ketogene Ernährung positive Effekte bei Alzheimer, Parkinson, Multipler Sklerose, also MS haben kann. Auch das ja im Grunde Themen, wo man heute weiß, sie hängen sehr eng mit dem Zuckerkonsum zusammen. Also Alzheimer wird, Matthias, du hast es glaube ich neulich gesagt, in der englischen Literatur eigentlich als Diabetes Typ 3 bezeichnet. Und insofern ist es ja nur logisch, wenn ich diese Komponente rauslasse aus meiner Ernährung, den Zucker, das Kohlenhydrat rausstreiche, dann hat es natürlich diese positiven Effekte. Wo, Matthias, würdest du dennoch sagen, ist es vielleicht eine Schwachstelle, wenn man wirklich die Kohlenhydrate so extrem aus dem Körper, aus der Ernährung weglässt? Kurze Frage noch zu dir, Julia, vorher. Isst du Zero Kohlenhydrate, also wirklich gar nichts? Oder hast du bestimmte Kohlenhydrate, die du schon konsumierst?
Also wie gesagt, selbst wenn man sich sehr, sehr streng ketogen ernährt, hätte man immer Kohlenhydrate mit dabei. Zero wäre nur Fett und das geht gar nicht. Ja. Also allein im Muskelglykogen hat man ja natürlich Kohlenhydrate theoretisch drinnen. Also Kohlenhydrate kommen in erster Linie übers Gemüse. Und das ist sicherlich vielleicht ein Missverständnis, dass viele in dieser Vorstellung haben, boah, das besteht jetzt eben nur aus Eier und Speck, aber so ist es natürlich nicht. Sondern eine ketogene Ernährung kann ich ganz unterschiedlich gestalten. Also da gibt es auch nicht die eine Variante, sondern gibt es ganz, ganz viele verschiedene Strategien auch, die man machen kann. Also grünes Gemüse, wir sagen immer, alles, was über der Erde wächst und grün und blättrig ist, da kann ich quasi LKW-weise essen. Das ist vollkommen irrelevant.
Super. Matthias, jetzt also die Frage rüber zu dir.
Gerne.
Warum braucht unser Körper schon auch eine gewisse Menge an Kohlenhydraten?
Ja, also die gewisse Menge, und Julian sagt es gerade mit den, also man sagt, glaube ich, definitionsgemäß sind so zwischen 5-10% Kohlenhydratanteil. Also das kenne ich zumindest aus den Programmen, die es letztendlich so gibt. Du hattest eben auch die Frage gestellt, was ist eine Schwachstelle? Und die Schwachstelle, die schließt übrigens Julia relativ gut. Also wenn ich mich mit dem Thema auseinandersetze und ergoogle mir mal da irgendetwas und fang mal selbst an und beschäftige mich nicht weiter mit, dann kann es sehr schnell auch frustran werden. Das heißt, dass der Stoffwechsel zügig so metabolisch flexibel wird und dass er ausreichend Ketonkörper produziert, bei der einen oder anderen Person, ne, da ist vielleicht auch noch nicht genügend Wissen über Ernährung vorhanden. Und dann wird es schnell einseitig. Julia hat jetzt das Beispiel mit Ei und Speck. Ich habe immer so dieses Gefühl, dass einige denken, ach so, ich soll den ganzen Tag ein Stück Butter essen oder also so in der Vorstellung. Ich nasche mal ein Stück Butter und dann so sieht die Ernährung aus. Natürlich ist es nicht so und man kann es vielfältig gestalten. Und darum geht es letztendlich. Also die Schwachstelle sehe ich darin, in der konsequenten Durchführung und Umsetzung für Menschen, die in dem Bereich Ernährung noch nicht viel Erfahrung gemacht haben bisher. Da würde ich vor allen Dingen sagen, das ist, weil es braucht natürlich eine gewisse Kontinuität und dann ist in meiner, also ich kann das nur wie ich es gerne versuche mit einzuplanen, Umstellung, Ketose erzeugen, aufrechterhalten und dann natürlich Elemente mit einbauen, dass man in einer Ketose auch drin bleiben kann. Heißt nicht, dass, also wir sind schon in einer, ich nenne es jetzt mal, im Englischen ist es ja immer noch mal ein bisschen schöner, dieses Wort, aber Diät im Sinne von Umstellung überhaupt loslegen zu können und dann auch Alternativen anzubieten. Aber Julia ist das beste Beispiel dafür, dass es ja funktionieren kann, auch längerfristig aufrechtzuerhalten. Und die Kohlenhydrate, die wir brauchen, die wir auch haben, das steht ohne Zweifel als wichtiger Aspekt in der Ernährung grundsätzlich mit dabei. Was auch die potenziellen Problemstellungen aufmachen könnte, wenn ich meine ketogene Ernährung einfach mal so, ne, wie ich gerade sagte, Eier, Speck und Butter, daraus letztendlich meine Ernährung aufbauen würde. Wenn ich große Mengen, aber natürlich auch an Pflanzenstoffen, die auch Kohlenhydrate, und zwar intrazelluläre Kohlenhydrate, enthalten, mit aufnehme und hohen Faserstoffanteil habe, dann ist es für den Verdauungstrakt extrem wichtig und funktioniert trotzdem. Und es ist kein Bashing der Makronährstoffgruppen, sondern hier haben wir eine Umstellung, dass wir die Verhältnisse verändern. Kohlenhydrate sind aber ein Bestandteil. Wir reden vor allen Dingen über das Missverhältnis von zu viel Zucker, der frei verfügbar ist. Also immer, wenn ich auch höre, es wird Leute geben, ich glaube nicht in unserem Podcast-Kontext, aber dass Menschen sagen, ja, warum muss ich jetzt hier diese Ernährungsform machen? Das ist doch krank, wenn man das so rum macht. Aber ehrlicherweise, unser Normal ist ja das, was auch zu Krankheit führt. Wenn wir anfangen und sagen, okay, jetzt verstehen wir wissen, wie der Stoffwechsel funktioniert, also lass doch mal darauf das ausbauen, dann werden sofort die Kritikpunkte gefunden. Ja, Mikronährstoffmangel. Plötzlich achten alle auf Mikronährstoffe, habe ich vorher noch nie gehört. In der westlichen Ernährung wird 0,0 auf Mikronährstoffe, aber jetzt reden wir von, das ist unausgewogen und sorgt unmittelbar zum Mikronährstoffmangel. Die erhöhte Fettaufnahme, dann kommen wir natürlich wieder zu den bestehenden Hypothesen, die alle zu chronischer Entzündung führen und alle zu Problemen führen. Dabei geht es natürlich um die Kombination und verarbeitete Lebensmittel und so weiter, so wie die westliche Ernährung ausführt, weil das führt dann streng genommen zu der Entzündung. Ansonsten sind Fettsäuren gesättigt und ungesättigt Energieträger. Und die können rein theoretisch vom Körper auch zur Energieproduktion verwendet werden. Also kurzum, wir brauchen die Kohlenhydrate, wir haben sie auch gespeichert, aber ich finde immer wieder das Beispiel, wenn wir auf die Makronährstoffe draufschauen, Proteine beziehungsweise einige der Aminosäuren, die darin gebunden sind, sind essentiell. Es gibt Fettsäuren, die essentiell sind. Die Kohlenhydrate oder Zuckerquellen, die essentiell sind, haben wir noch nicht gefunden. Keiner von uns.
Sehr gute Einordnung, Matthias. Julia, lass uns mal direkt auch jetzt konkret für unsere Hörer, die vielleicht mit dem Gedanken spielen, das mal auszuprobieren, sich da mal ranzutasten. Gib uns mal konkrete Beispiele. Welche Nahrungsmittel sind ausdrücklich erlaubt? Also die Butter und den Speck, den klammern wir jetzt mal aus. Ich gebe dir einfach mal ein paar Stichworte. Vielleicht kannst du ein paar Lebensmittel nennen. Was sind denn zum Beispiel gesunde Fette, die du als ketogen ernährender Mensch konsumierst?
Okay, also gesunde Fette sind im Grunde alle natürlichen Fette aus tierischem Ursprung. Und da kann man jetzt natürlich zum Kochen zum Beispiel Butterschmalz oder Ghee verwenden. Wir können dann, wenn wir bei den Pflanzenölen schauen oder Pflanzenfetten, würde ich für die heißere Küche zum Beispiel Kokosöl verwenden, einfach weil es von der Stabilität her. Dann natürlich das Olivenöl jetzt fürs Kochen selber und für die eher kalte Küche kann man verschiedene Nussöle verwenden, weil es mehr so als, das sind Aromaöle, nenne ich die ganz gern, weil man sie nicht in großen Mengen verwendet. Das heißt, es macht doch nichts, dass da mehr Omega-6-Fettsäuren drinnen sind, weil ich sie ja nur in geringen Mengen verwende, aber natürlich sowas wie Avocadoöl, Leinöl, selbstverständlich. All das sind sehr, sehr gute Öle, die ich aber ausschließlich in der kalten Küche verwenden sollte, weil die sehr empfindlich sind auf Erhitzen, auf Sauerstoff. Also sie oxidieren, kurz gesagt, sehr, sehr leicht. Deswegen kann man sich vorstellen, das ist dann nicht so sinnvoll, die zu erwärmen. Deswegen sollte man die auch meistens im Kühlschrank aufbewahren. Zum Beispiel das Leinöl, ganz wichtig, nur im Kühlschrank, weil das so reaktiv ist.
Spannend.
Das wären zum Beispiel gute Fette und die tierischen Fette, die haben ja ein bisschen so einen schlechten Ruf. Aber wenn man sich überlegt, natürlich aus der Evolution heraus, waren das natürlich die Fette, mit denen wir quasi zum Mensch geworden sind, weil Pflanzenöle in der Form nicht existieren. Oder natürlich esse ich Nüsse oder Samen, aber wie viel Öl ist da drinnen? Mhm. Ja, also wie viel dieses Öls kann ich realistisch zu mir nehmen.
Da hat ein Stück Hirschhüfte natürlich deutlich mehr als eine Handvoll Samen, das ist klar.
Ja, und natürlich auch das Gehirn. Wir haben ja nicht nur das Fleisch gegessen, sondern viele vergessen das. Gerade auch wenn man jetzt Jägersammlergesellschaften anschaut, die noch existieren, spielen die Innereien eine ganz wichtige Rolle. Da wird das ganze Tier gegessen, sogar präferiert die Innereien weil die einfach die Nährstoffbomben sind. Und da sind wir halt zum Beispiel auch beim Thema Mikronährstoffe. Also wenn ich mich an einem artgerechten Essensmuster orientiere, dann sollte ich natürlich auch nicht nur das Hüftsteak essen, sondern wirklich nose to tail, also vom Kopf bis zum Schwanz, alles vom Tier. Und da haben wir ganz viele tolle Nährstoffe drinnen, die ganz essentiell für uns sind.
Also ich fasse nochmal zusammen. Gesunde Fette, also Avocados beispielsweise, Olivenöl, Kokosöl, Nüsse, Samen, Leinöl, Olivenöl habe ich schon genannt. Proteinquellen, also Fleisch kann man essen. Fisch natürlich auch als sehr gute Omega-3-Fettquelle, Lachs, Meeresfrüchte, Krabben, Schalentiere. Wie ist es mit Eiern in der ketogenen Ernährung?
Ja, absolut. Also wir sagen immer, das Ei ist das perfekte Lebensmittel, weil da kann man ein ganzes Huhn draus machen. Also das Ei ist natürlich ein gewaltiges Lebensmittel. Also das Eidotter mit Cholin, mit den B-Vitaminen, mit hochwertigen Fetten drinnen. Auch da muss man natürlich immer sagen, auch das Tier isst, was es isst. Ja? Das heißt, Freilandhaltung, wo geht. Bio muss nicht immer sein, wenn ich weiß, wo es herkommt. Das ist oft nur mehr ein Fütterungsaspekt. Das heißt, da liegt natürlich schon die Empfehlung, dass man einfach schaut, auch hier auf artgerechte Tierhaltung selbstverständlich, weil der Gedanke geht schon auch weiter, dass man sich in die Richtung natürlich auch informiert und schaut, was man da alles integrieren kann. Mhm. Und es ist schön, dass da auch immer mehr Interesse dafür jetzt auch entsteht und auch wieder mehr vom Tier zu verwenden. Das ist super.
Absolut. Lass uns die Liste nochmal weitermachen. Gemüse oder kohlenhydratarmes Gemüse, sagt ihr bei ketogener Ernährung, soll auf dem Speiseplan stehen. Gib uns mal ein paar Beispiele. Was für Gemüse landet bei dir so im Kochtopf in der Pfanne?
Sehr gerne. Also wir sagen eben vor allem, es geht immer um die blutzuckerreaktiven Kohlenhydrate. Das ist sozusagen ein bisschen noch spezifischer. Und da ist so eine Daumenregel ist wirklich, alles, was aus Blättern besteht, kann ich essen. Und damit meine ich aber auch sowas wie Kohlsprossen zum Beispiel, also, oder Rosenkohl. Das sind halt einfach ganz fest zusammengepresste Blätter. Aber das kann auch ein Blumenkohl sein oder ein Brokkoli sein oder jede Art von Kohl in Wirklichkeit. Ja. Salate selbstverständlich, Mangold, Spinat, all das. Ich glaube, es ist klar, was ich damit meine.
Ja. Zucchini, Tomaten, solche Sachen auch?
Genau. Und dann wird's quasi, kann man ein bisschen abstufen. Im Wesentlichen jedes Gemüse, das, wenn ich es anschneide und auf ein Küchenpapier lege und da ganz sofort so ein wässriger Fleck entsteht, da kann ich sagen, das ist ziemlich sicher safe, weil das hat einen sehr hohen Wassergehalt. Ja. Deswegen Zucchini, Gurken, solche Dinge können auch ohne Probleme gegessen werden. Und da limitiert sich's tatsächlich einfach durchs Volumen. Weil dann kommt irgendwann ein Schlauberger und sagt, aber ich kann doch auch 4 Kilo Brokkoli essen und dann habe ich ja so viel Kohlenhydrate. Ja, viel Spaß damit. Mach das mal. Ja, und das machst vielleicht einmal, aber machst du das täglich? Ja, glaube ich nicht. Das heißt, schon auch ein bisschen vernünftig nachdenken, Hausverstand einschalten. Das ist, selbstverständlich kann ich mich zwingen, das zu essen, aber es wird sich limitieren. Vor allem auch, muss man sagen, und da hat sich viel verändert, jetzt auch in der Herangehensweise an die ketogene Ernährung, weil sie ja ursprünglich, wie der Matthias sagt, eigentlich kommt die ja aus der Epilepsie. Und da habe ich sie schon ganz anders formuliert. Ja, das muss man schon sagen. Und da kommen auch viele alte Gedanken, alte Missverständnisse heraus, extrem fettreich, mit sehr viel so Art Formula-Diäten. Auch die Annahme, es ist unzumutbar, weil wenn man sowas mal gekostet hat, muss man echt sagen, ja, das ist echt unzumutbar, sowas. Ja. Aber von dem entfernen wir uns. Wir schauen auf echte Lebensmittel, unverarbeitete Lebensmittel, schauen auf die Nährstoffdichte und natürlich auch jetzt immer mehr aufs Eiweiß, weil wir sehen, das ist einfach so zentral. Egal, ob wir über Longevity reden, über Vorbeugen für Zivilisationskrankheiten und so weiter oder auch sowas wie Hunger und Sättigung. Eiweiß ist King. Eiweiß ist absolut. Und das ist indiskutabel. Egal, wie ich mich beschließe zu ernähren, mein Eiweißbedarf ist fix. Das ist artspezifisch vorgegeben. Ja, und den muss ich decken. Und da hat sich jetzt auch viel verändert, weil da war auch anfangs sehr restriktiv bei der therapeutischen ketogenen Ernährung, weil es da um andere Dinge ging. Und jetzt sehen wir, dass wir da viel, viel liberaler sein können und sogar noch bessere Outcomes bekommen, wenn man, und wie ich anfangs gesagt habe, eigentlich bedarfsgerecht Eiweiß isst. Und da setzen wir jetzt auch immer den Fokus und da herum orientiert sich eigentlich auch die Ernährung. Das heißt, ich habe meinen Eiweißbedarf, der ist in Gramm pro Kilogramm Körpergewicht grundsätzlich vorgegeben und dann adaptiere ich die anderen Makronährstoffe entsprechend meiner Bedürfnisse.
Super, spannend. Also wirklich ein sehr komplexes, aber sehr wissenschaftlich fundiertes Ernährungskonzept. Um nochmal die erlaubten Lebensmittel oder das, was du gerne konsumierst, abzuschließen. Die Gruppe der Milchprodukte will ich sie mal nennen. Wie ist es mit Käse, Butter haben wir schon gesprochen, Sahne, Joghurt, solche Sachen? Stehen die bei dir auf dem Speiseplan?
Ja, also sie sind per se nicht verboten oder irgend sowas, sondern natürlich können sie Teil einer ketogenen Ernährung sein. Sie können auch Teil einer artgerechten Ernährung sein, vor allem wenn wir über Rohmilch zum Beispiel sprechen, Rohmilchprodukte. Und da ist natürlich wieder Milch nicht gleich Milch und Milchprodukt nicht gleich Milch, glaube ich. Das ist sehr individuell und ich versuche es drin zu lassen, weil es den Speiseplan schon sehr erweitert. Mhm. Aber es gibt definitiv Fälle, wo es nicht geht. Oder nur Ziege und Schaf zum Beispiel. Ja, also da muss man sehr differenziert vorgehen und da gibt es keine eindeutige Nein-Ja-Aussage dazu.
So, und jetzt werfen wir nochmal kurz einen Blick auf die, naja, verboten klingt so hart, aber schon die Lebensmittel, um die du einen Bogen machst. Was ist rausgeflogen in den letzten 10 Jahren bei dir? Was gibt's nicht mehr im Kühlschrank?
Das ist einfach eigentlich alles, was aus Getreide ist. Jegliches Getreide, das ist ganz egal. Ja. Also Nudeln, Brot, Gebäck, Zucker sowieso. Ja. Mhm. Das ist klar. Und solche Sachen wie Kartoffeln, also alle stärkehaltige Gemüsesorten, würde ich nicht sagen, die sind rausgeflogen, die haben sich einfach reduziert entsprechend. Ja. Also so Dinge wie Suppen, also Wurzelgemüse zum Beispiel, das ist wieder ein bisschen anders zu bewerten als jetzt Kartoffeln. Und auch da kommt es immer auf die Menge drauf an. Man kann nicht sagen, gar nichts, sondern es ist wirklich sehr individuell, wo die persönliche Kohlenhydrattoleranz liegt. Und das ist eben nicht bei jedem gleich. Und es ist ein Unterschied, ob ich ein 25-jähriger Triathlet bin, der 20 Stunden die Woche trainiert, oder ob ich 50 bin oder 55, Prädiabetes habe und übergewichtig bin. Also das sind einfach andere Menschen. Dementsprechend würde auch eine ketogene Ernährung komplett anders ausschauen. Mhm. Ja, also so ein Athlet, der kann leicht 100, 120 Gramm Carbs essen, während das für die andere Person wahrscheinlich eher bei 30 bis 50 Gramm liegen wird. Deswegen, man muss wirklich individualisieren. Und dementsprechend ist es auch für mich, aber die großen Kohlenhydratquellen sind einfach die stärkehaltigen Dinge, aber auch sowas. Zum Beispiel jetzt in großen Mengen Hülsenfrüchte, das geht schon für den Darm bei mir nicht. Mhm. Aber die würde ich jetzt nicht auf täglicher Basis in meinem Ernährungsplan drinnen haben. Wenn mal irgendwo eingelegte Linsen dabei sind, ein Linsensalat oder ein paar Erbsen oder sowas oder Bohnen in einem Salat drin sind, die hole ich da nicht extra raus. Ja? Also wie gesagt, man darf nicht zu extrem sein im Sinne von den Hausverstand ausschalten, weil es gibt dann immer wieder Leute, die sagen, boah, ich kann ja keinen Senf essen, weil da ist Zucker drin. Muss ich sagen, ja, aber isst du die ganze Tube Senf oder isst du da einen Esslöffel davon? Ja? Mhm. Das heißt, immer ein bisschen nachdenken, was ist die Portionsgröße, die ich davon esse? Was ist der Kontext, in dem ich das esse? Ja? Und vielleicht nur als ein Beispiel von Kontext, ich habe eine Weitwanderung gemacht und durch Salzburger Berge, ja, 4 Stunden bergauf auf 1500 Höhenmeter nüchtern gemacht. Ja. Oben ein Blunzenkröstel gegessen. Das bedeutet also ganz viel Kartoffeln mit Blutwurst. Blutzuckerausschlag genau so ein kleines Kupferl, ja, also minimalst. Ja. Warum? Weil ich vorher 4 Stunden nüchtern diesen Berg raufgegangen bin. Dementsprechend war mein Körper super sensitiv und alles, da war gar keine Zeit dafür, dass dieser Zucker großartig ansteigt, weil meine Muskeln wollten das sofort aufnehmen. Ja? Und dann kommt natürlich irgendwelche, die Keto-Polizei, sage ich, und sagt, boah, das ist aber nicht Keto. ich habe Ketonwerte von 1,5 gehabt, samt dieser Riesenportion Zucker. Ja, das möchte ich damit sagen, wir müssen denken, der Stoffwechsel ist mittlerweile flexibel bei mir. Und das sollte er können. Da will ich wieder hin. Ja. Und deswegen ist es individuell. Man muss es ausprobieren. Es kommt auf die Situation drauf an, in der ich mich befinde. Aber so zum Einstieg würde ich mal auf jeden Fall bei den Lebensmitteln bleiben, die ich jetzt genannt habe vorhin. Und von da weg kann ich mich vorarbeiten.
Super spannend. Und was ich sehr sympathisch finde bei dir, Julia, du hast halt nicht diesen radikalen Ansatz, dass du sagst, ich bin hier die Ketogenpolizei und man muss es radikal aus seinem Leben verbannen und wehe, du isst nur ein Gramm Zucker oder irgendwie ein Stück Kartoffel oder eine Linse. Das macht es sehr sympathisch, weil ich glaube, das ist für viele Leute eben auch abschreckend, dass sie denken, es ist ein Commitment, was ich nur zu 100% geben kann. Und ich glaube, das ist es eben nicht. Ja, man kann sehr viel anpassen, sehr viel verändern. Man kann sehr viel reduzieren an Dingen, die nachweislich schädlich für uns sind, ohne dabei komplett auf Genuss und Dinge zu verzichten, die man vielleicht so liebt. Und das finde ich bei dir sehr sympathisch, dass du da eben auch diese Flexibilität hast und sagst, das ist es, was mein Körper auch wieder können soll, eben diese Flexibilität. Matthias, jetzt mal kurz der Blick zu dir. Also wenn ich nochmal zusammenfasse, was uns Julia gerade erzählt hat. Mhm. Avocadoöl, Olivenöl, Kokosöl, Nüsse, Samen, also gesunde Fette, Fisch, Fleisch, Eier, kohlenhydratarme Gemüsesorten, Blattgemüse, Brokkoli, Zucchini, Käse, Sahne. Erst einmal würde ich sagen, das deckt sich schon sehr auch mit der artgerechten Ernährung. Oder wo siehst du jetzt die großen Unterschiede?
Ich sehe keine großen, also es war auch nicht meine Absicht, irgendwie die Unterschiede nur klar zu machen, sondern eher die Gemeinsamkeiten, die Synergien. Es ist dann eher vielleicht auch eine Frage der Begrifflichkeit in beide Richtungen. Also ich spiele jetzt den Ball an Julia wieder zurück mit Blick auf, wo kommt es her? Und wir haben irgendwie ein klinisches Design und wie die Ernährung aufgebaut sein sollte, so ganz klar an den Makronährstoffgruppen. Mit Blick auf, wir haben eine ausgewogene Ernährung und wenn wir mal ganz gezielt drauf schauen, wahrscheinlich vielfältiger als sie in der westlichen Ernährung ist, was die Lebensmittelquellen angeht. Wir haben ganz viele Synergien mit nüchtern Bewegung beispielsweise mit einzubauen. Und das, ich meine, das sind solche Dinge, die tendenziell eher zu kurz kommen, auch was die Umsetzung. Also wir wissen das oder wir sprechen darüber, aber am Ende des Tages setzen es dann wenige eher dann auch konsequent so um. Und so, wie kann man nur nüchtern einen Berg hochwandern? Also ja, bei mir ist es mittlerweile so, mit meiner täglichen Aktivität, die ich immer nüchtern mache und überhaupt gar kein Problem damit habe und eher auch ausdauernder jetzt eher drauf schaue, okay, wie lang kann ich das in die Belastung mit aufbauen? Das macht natürlich keinen Sinn, wenn ich es gewohnt bin, diese Bergwanderung zu machen, indem ich mir morgens vorher ein Hafermüsli reinziehe, und es dann einmal weglasse. Dann wird man merken, wie man nicht flexibel reagieren kann. Und dann ist die Gefahr auch relativ groß, dass der Stressor so hoch ist, dass all die Dinge, die dann auch beschrieben werden. Bitte, liebe Sportlerinnen vor allen Dingen, macht das auf gar keinen Fall, weil das Verletzungsrisiko geht hoch, weil die Hormone gehen alle durcheinander, wenn ich das tue. Es ist natürlich ein Trainingseffekt und es gilt für die Ernährung in Bewegungskombination. Das sind die entscheidenden Punkte und die größte Synergie sehe ich einfach bei dem Thema Stoffwechsel flexibel zu werden. Und Julia spricht mir aus dem Herzen, könnte ich sagen, es individuell natürlich im besten Falle auch noch mit anzupassen an die Bedürfnisse und nicht aus Blickwinkel eines Lebensmittels drauf zu schauen, sondern ist mein Körper in meiner Konstitution und bei meiner körperlichen Belastung in der Lage dazu, das umzusetzen. Von daher gehört dieser Tracking-Gedanke für mich persönlich auch noch mit dazu, ja.
Ketogene Ernährung. Wir haben viel gelernt über Vorteile, über Dinge, positive Effekte, die in unserem Körper passieren können. Ich finde es ein mega spannendes Thema. Diabetes Typ 2, Risiko sinkt dramatisch. Viele Probleme, die wir körperlich spüren, sei es eine Schmerzempfindlichkeit, sei es eine einfach auch eine Empfindlichkeit auf bestimmte Bewegungen. Dinge, die sich im Darm vielleicht auch aus dem Gleichgewicht verschoben haben, können durch eine ketogene Ernährung wieder ins Gleichgewicht gebracht werden. Es gibt viele, viele Studien natürlich dazu. Auch beim Thema Krebsforschung gibt es Hypothesen zumindest, dass diese Form der Ernährung Krebszellen, die ja stark vom Zucker, von Glucose abhängig sind, sozusagen aushungern können, dass sie also auch dort positive Effekte haben können. Das wollen wir hier gar nicht vertiefen und gar nicht irgendwie beschwören, weil das natürlich ein sehr sensibles Thema ist und ob das am Ende wirklich die Wunderwaffe gegen Krebs sein kann, da ist ein großes Fragezeichen dahinter. Aber es gibt viele Studien, die in diese Richtung gehen und die da durchaus auch positive Ergebnisse haben. Also vielleicht ist es auch für den einen oder anderen hier in unserer Community ein Thema, sich mit dem Thema artgerechte Ernährung, / ketogene Ernährung wirklich mal intensiver zu beschäftigen. Was kann ich aus meinem Speiseplan streichen an Dingen, die wir eigentlich erst seit einigen Jahren, seit 100, 200, 300 Jahren als Menschheit konsumieren und davon viel zu viel, den Zucker mal an allererster Stelle genannt. Julia, für jemanden, der uns jetzt zugehört hat und sagt, ich finde das spannend, ich will mehr erfahren, ich will es vielleicht selber mal probieren. Was wären aus deiner Sicht, und du hast ja auch ein eigenes Programm, wo du Menschen hilfst, in diese Ernährungsform reinzukommen, was würdest du hier mal so als Tipp oder als Tipps mitgeben, wenn ich mich dafür interessiere und reinstarten will, wie sollte ich das machen? Radikal starten beispielsweise oder erstmal sanft dran tasten? Was ist da deine Erfahrung?
Also ob man wirklich Cold Turkey sozusagen machen möchte oder eher die sanfte Variante, ist tatsächlich wirklich sehr individuell und hängt natürlich auch vom Bedarf ab oder von der Dringlichkeit ab, würde ich fast sagen. Ja, wenn jetzt wirklich eine therapeutische Indikation da ist, dann macht es natürlich Sinn, je schneller, umso besser. Auch im Performance-Bereich ist es oft besser, schnell reinzugehen und hier die Adaption zu erreichen, möglichst schnell. Wenn ich aber das einfach weil ich meinen Stoffwechsel einfach flexibler machen möchte, dann kann man sicherlich auch langsamer reinrutschen sozusagen. Das ist wirklich eher Geschmackssache und muss jeder selber ausprobieren. Weil vielleicht einfach nochmal, um vielleicht das auch nochmal klarzustellen, die Ketose oder die ketogene Ernährung ist ein Werkzeug in unserer Werkzeugkiste, das wir einsetzen können. Aber dieses Spektrum der therapeutischen Kohlenhydratrestriktion ist ganz weit. Und wo ich mich da drin bewege, hängt von individuellen Faktoren ab. Und da habe ich ganz viel Spielraum. Das heißt, es gibt nicht nur zwei Extreme, möchte ich damit sagen, sondern ich kann auch mit einer Kohlenhydratreduktion und mit einer Umsetzung dieser Grundprinzipien von artgerechter Ernährung mit wenig verarbeitet, wenig Zucker, vielleicht Nose-to-Tail, Protein, Qualität im Auge behalten. Damit kann ich schon unglaublich viel erreichen. Ja, also das möchte ich ganz deutlich sagen. Für alle, die einfach nochmal dieses Extra von der Ketose mal erleben wollen, ausprobieren wollen, da neugierig sind, ja, die können dann natürlich gerne auch sich kopfüber reinstürzen, vielleicht ein bisschen vorbereiten, mal den Kühlschrank ausräumen, richtig einkaufen. Das hilft einfach. Ja. Versuchungen auf die Seite oder weg in den Keller am besten wegräumen, ganz weit weg, dann ist das schon mal viel, viel weniger schwierig. Und tatsächlich ist eigentlich auch nicht alles auf einmal. Also ich würde immer erstmal die Ernährung umstellen und vielleicht nicht gleich noch intermittierendes Fasten und dieses und jenes machen, weil das kann leicht mal überfordern. Und ich weiß es aus eigener Erfahrung, wenn man hungrig ist, dann ist alles schwieriger. Ja, das heißt, ich versuche immer erstmal zu sagen, schau, das sind deine Lebensmittel, iss so viel du willst, iss sozusagen, iss so viel, bis du satt bist, bis du dich gut fühlst. Und das reguliert sich nämlich dann auch relativ schnell. Also da einfach mal reinschnuppern und in Wirklichkeit, es kann ja nichts passieren. Ja? Also es ist einfach eine Erfahrung, die man machen kann und mal schauen kann, wie der Körper reagiert.
Super.
Und vielleicht eine Sache, die wirklich wichtig ist, mehr Salz verwenden. Wenn ich umstelle auf eine Low-Carb-Ernährung schon oder eine ketogene Ernährung und von einer eher kohlenhydratreichen Ernährung komme, dann darf man ruhig mehr Salz verwenden, gutes Salz, Steinsalz am besten oder einfach unverarbeitetes Salz, das alle Mineralstoffe enthält, nicht nur Natriumchlorid. Ja. Warum? Weil wenn mein Zucker sinkt, sinkt Insulin. Und Insulin ist maßgeblich daran beteiligt, dass Salze rückresorbiert werden. Und wenn ich jetzt weniger niedrigen Blutzucker habe, niedrige Insulin-Levels habe, scheide ich einmal mehr Salz über den Harn aus und anfangs kann die Urinausscheidung generell etwas höher sein. Das heißt, wirklich da zum Beispiel einfach gutes Salz verwenden oder Brühen, zum Beispiel so richtige Knochenbrühe oder auch mal gut gesalzene Suppen einfach zu sich nehmen. Das hilft. Und das ist schon der größte Stolperstein für die meisten.
Super spannende Tipps und Ratschläge von dir. Ein Thema, Julia, noch zum Schluss, wo ich weiß, dass viele Leute auch das als Argument haben, nicht damit zu starten, ihre Ernährung umzustellen. Das betrifft jetzt nicht nur ketogen, sondern auch natürlich eine rein artgerechte oder eine andere Ernährungsform. Es heißt immer häufig, der Aufwand ist viel größer. Ja, wenn ich jetzt anfange, alles frisch zu kochen und so weiter und so fort. Du hast es durchgemacht. Wenn du vergleichst, wie du früher oder welchen Aufwand du früher hattest, um zu kochen und heute, würdest du sagen, der Aufwand ist deutlich höher oder größer, wie du jetzt deine Ernährung gestaltest?
Überhaupt nicht. Ich würde sagen, so wie du sagst, jede Art der Veränderung bedarf ein bisschen Mühe am Anfang. Das ist einfach so. Ja, das gehört mit dazu. Aber es ist überhaupt nicht aufwendiger, weil ob ich mir jetzt ein Gemüse koche oder dünste oder Nudeln in einen Topf schmeiße, ist auch schon wurscht. Und die Soße kann ich aufs Gemüse genauso geben, die ich da dazu mache. Das heißt, der Mehraufwand, den sehe ich überhaupt nicht. Es ist natürlich mal am Anfang, muss ich mich einfach mit neuen Lebensmitteln beschäftigen oder auch mal Lebensmittel umdrehen und schauen, was steht denn da drauf. Ja? Und das alleine ist schon für viele auch mal ein richtiges Aha-Erlebnis, wenn man sich mal Zutatenlisten auf Lebensmitteln anschaut und sich damit mal beschäftigt, was da überall alles drinnen ist. Und dann will man es, glaube ich, gar nicht mehr kaufen.
Super spannend. Also ich kann nur sagen, Julia, Kompliment. Sehr sympathisch auch, wie du das Thema angehst und wie du anderen Menschen hilfst, ihre Ernährung zu überdenken und vielleicht in die ketogene Ernährungsform zu wechseln. Du hast auch verschiedene Bücher rausgebracht, unter anderem das Buch Keto, alles, was Sie wissen müssen, die 120 wichtigsten Fragen zur Umsetzung, Mythen und Missverständnissen. Und ich glaube, wer also tiefer einsteigen will, ist mit diesem Buch beispielsweise sehr gut aufgehoben. Du hast aber auch, und das will ich noch hinten raus erwähnen, ein Low-Carb-Weihnachtsrezepte-Kochbuch rausgebracht vor einiger Zeit. Und Weihnachten steht jetzt bald an. Gib uns mal nur einen kleinen Tipp, wer durch die Weihnachtszeit Low Carb, möglichst ohne Zucker kommen will. Wie geht das? Was kann man machen alternativ?
Vielleicht das Einfachste sind sicherlich die Kokosbusserl oder ich weiß nicht, wie das in Deutschland heißt, Kokosmakronen, glaube ich.
Genau. Ja,
das ist relativ einfach. Da ist sowieso kein Mehl drinnen. Das heißt, da muss man gar nicht großartig viel ersetzen. Na, selbstverständlich bei solchen Dingen ist immer die, welche Süße verwendet man. Und da das natürlich etwas ist, was ich ja auch nicht auf täglich zu mir nehme, solche Weihnachtsgebäck hoffentlich zumindest, weil es dann auch schon wurscht, ob es Low Carb ist oder mit Zucker, dann kann man zum Beispiel Stevia verwenden, man kann Erythrit verwenden, was ein Alkoholzuckeraustauschstoff ist. Und für solche besonderen Momente, da darf man dann auch mal sowas nutzen.
Prima. Matthias Baum aus dem Health Nerds Wissenschaftsteam, auch für dich ein spannender Austausch heute. Dein größtes Absolut. Learning hier im Talk mit Julia?
Mein größtes Learning sind eigentlich die Synergien. Julia und ich haben uns noch nie persönlich getroffen. Ich verfolge sie nur schon fleißig, sehr lange. Und natürlich sind da Verbindungen klar. Jetzt ist wie immer, wir haben uns auf ein Thema festgelegt, dann hatte ich so bestimmte Vorstellungen, aber genau diese, also in ganz vielen Punkten bis hin jetzt zu dem Thema Zuckerersatz oder Austauschstoffe, nicht jetzt zu sagen, okay, dann bauen wir das einfach die ganze Zeit mit ein, sondern wir verwenden es dann mal. Und dieses Bewusstwerden und sich bewusst mit Ernährung auseinandersetzen und diese neuen Routinen aufbauen, dass es dann ganz natürlich übergeht, das höre ich auch ganz viel raus. Also ganz viele schöne, spannende Ergänzungen und ein sehr schönes Thema.
Ihr beiden, ich danke euch sehr für eure Zeit. Sag herzlichen Dank für die Insights, für die Einblicke in eine ketogene Ernährung und wie man sie tatsächlich in den normalen Alltag integrieren kann, ohne dass es zur Last wird, ohne dass es keinen Spaß macht. Denn ich glaube, da sind wir drei uns einig. Solche Dinge können nur ein Leben lang funktionieren, wenn sie irgendwie auch Spaß machen und wenn man irgendwie auch Lust drauf hat. Wer mehr erfahren will, ich habe es gesagt, juliatulipan.com. Da findet ihr mehr Infos und natürlich auch zu ihrem Keto-Coach-Trainingsprogramm. Das erste zertifizierte Keto-Trainingsprogramm überhaupt, das es gibt. Also auch dort könnt ihr noch mehr Insights und mehr Infos bekommen. Ich sage herzlichen Dank, Julia, mit Blick auf deine Kokos-Makronen. Schon mal schöne Weihnachten, auch wenn es noch ein bisschen hin ist. Eine gute Zeit bis dahin. Herzlichen Dank für deine Insights hier in der Health Nerds Pro Edition.
Vielen lieben Dank für die Einladung. Es war wirklich eine Freude.
Vielen Dank.
Echte Professionals liefern einen ungefilterten Blick in ihr Wirkungsfeld. Health Nerds Pro Edition.
Ein All Ears on You Original Podcast.